Deutschlandfunk Nova.
Die Pandemie hat es ja gezeigt, ne? Homeoffice ist möglich. Selbst die konservativsten Unternehmen, die haben am Ende mitmachen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Und es ging dann auch irgendwie. Und es gab Studien, in denen gezeigt wurde, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sogar mehr schaffen, also effektiver und manchmal auch motivierter arbeiten. Allerdings sagt der Verhaltensökonom Matthias Sutter, wer im Homeoffice ist, der könnte seiner Karriere schaden. Hallo, Herr Sutter.
Guten Tag, Herr Günther.
Wie kommt das, Karriereschaden? Ich mache doch zu Hause mehr und bin effektiver.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Sogar zufriedener sind die Leute, wie sich zeigen lässt, weil alles flexibler organisiert werden kann und Pendelzeit wegfällt. Aber die Studie, die ich in meinem neuen Buch beschreibe, zeigt, dass Leute, die über 9 Monate hinweg 4 von 5 Tagen im Homeoffice gearbeitet haben, wurden im Vergleich zu Leuten, die im Büro blieben, weniger häufig befördert oder in attraktive Abteilungen versetzt oder haben eine Gehaltserhöhung bekommen. Und das ist ein sehr überraschendes auf den ersten Blick Ergebnis dieser Studie, weil es zeigt, so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, für Beförderungen ist wichtig, dass man sich schon auch ab und zu mal trifft, für verbindliche Gespräche beispielsweise.
Aber wir sind ja nicht wirklich aus den Augen. Wir sitzen doch andauernd in irgendwelchen Zoom-Meetings, Team-Meetings und sehen uns.
Ja, da haben Sie vollkommen recht und häufig so lange, dass wir am Abend ganz müde Augen haben. Es scheint aber schon so zu sein, dass diese Verbindung, das sehe ich auch in einer ganz anderen Studie mit 3000 Leuten in türkischen Unternehmungen, diese Beziehung zwischen meinetwegen Führungspersonal und Teammitgliedern rein virtuell einfach leidet unter dem Mangel an persönlichem Kontakt und auch Treffen, mal vor einem Meeting 5 Minuten plaudern zu können. Das ist das, was ich gerne als den menschlichen Faktor bezeichne. Es geht eben nicht nur darum, dass man vor dem Bildschirm sitzt und eine Agenda stur abarbeitet.
Okay, das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, vor 20 Jahren, diejenigen, die mit dem Chef oder der Chefin draußen eine rauchen gegangen sind, hatten auch bessere Chancen?
Ja, also wobei es da bitte nicht darum geht, irgendwie das ist falsch zu verstehen, dass man sich da reinschleimen müsste oder ja, so Gesichtsfeste ständig machen muss. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, wir erleben das selber auch. Wenn man zum Beispiel als Wissenschaftler bei Tagungen zu tun hat, mit Leuten spricht, dann bekommt man verbindlichere Vorschläge, Ideen, was kann man noch verbessern, was kann man tun. Und ähnlich stelle ich mir das in Unternehmen vor, wo man einfach verbindlicher miteinander über Karrierepläne zum Beispiel sprechen muss. Und dieses Augen aus dem Augen, aus dem Sinn ist einfach wichtig hier. Das schmälert die Chancen von verbindlichem Fortkommen im Unternehmen.
Was können wir jetzt daraus lernen? Also wenn Sie sagen, ab und zu im Büro zeigen, das ist natürlich zu gewissen Zeiten der Pandemie auch gefährlich gewesen. Ne? Man hat ja auch auf die Gesundheit der anderen geachtet möglicherweise und auch auf seine eigene Gesundheit. Insofern hätte das eigentlich besser beachtet werden sollen. Aber was können wir daraus lernen? Welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen?
Also hier ist, glaube ich, sehr wichtig für die Zukunft, Folgendes zu überlegen. Wir hoffen ja, dass die Pandemie mal zu Ende geht. Ich glaube aber, dass sehr viel Homeoffice übrig bleiben wird und auch die Möglichkeit dazu übrig bleiben wird. Und da, glaube ich, muss man sich überlegen, und da stehen wir erst am Anfang, auf der Forschung als auch der Praxis, wie kann ich verbindliche Beziehungen und gute Beziehungen auch über Homeoffice praktisch aufrechterhalten, im Sinne von, dass man auch beispielsweise vermeidet, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause isoliert fühlen vom Unternehmen. Auch das kommt vor, zeigen auch Befragungen, die wir in Unternehmen durchführen. Und da muss man auch ein bisschen den Führungsstil ändern im Vergleich zu der Situation, wo alle einfach im Büro waren, wie das bis vor wenigen Jahren der Normalfall war.
Haben Sie ein Beispiel für mich? Also was könnte ein Chef, eine Chefin da besser machen in Zukunft?
Also wichtig scheint mir zu sein, und das haben viele erst lernen müssen, dass man sich regelmäßig trifft auf jeden Fall und nicht nur auf Anlass hin, wenn es irgendein Problem oder sowas gibt irgendwie. Weil das ist dann sozusagen immer ad hoc, aha, jetzt brennt es und dann löse ich schnell und dann sehe ich die Person wiederum 2 Wochen oder 3 Wochen nicht irgendwie. Diese Regelmäßigkeit scheint wichtig zu sein und dafür muss man sich Zeit nehmen. Das geht mir auch so als Direktor eines Forschungsinstituts. Da muss ich auch selbst in der Pandemie versuchen, die Leute regelmäßig zu treffen und das ist wichtig.
Matthias Sutter hat sich ja noch mehr Faktoren für eine, ich sag mal, erfolgreiche Karriere von uns allen angeschaut. Was stand zum Beispiel in der Bewerbung drin? Welche Rolle spielen so Dinge wie Aussehen, Körpergröße, das Geschlecht? Herr Sutter, spielt Körpergröße tatsächlich eine Rolle?
Ja, die Daten, die ich da im Buch präsentiere, über amerikanische Männer, jetzt ganz konkret, über Tausende davon, sprechen eine recht eindeutige Sprache. Größere Männer verdienen mehr Geld. Circa 10 Zentimeter mehr Körpergröße gehen so einher mit knapp 10% mehr Gehalt. Das kann natürlich nicht die Größe sein. Und man fragt sich, ja, was ist es dann irgendwie? Und hier kann man das in 2 Stufen aufdecken. Erstens, es ist nicht die Körpergröße im Erwachsenenalter, wenn man praktisch im Arbeitsprozess schon steht, sondern im jugendlichen Alter, die ein Arbeitgeber normalerweise nicht kennt. Und diese ist jetzt der Erklärungsschlüssel für den eigentlichen Effekt. Größere Menschen im jugendlichen Alter haben offensichtlich etwas größere soziale Netzwerke, Freundeskreise größere, sind häufiger in Vereinen, engagieren sich häufiger auch ehrenamtlich, statistisch betrachtet einfach wahrscheinlicher. Und da lernt man Dinge ein, die im Arbeitsprozess wichtig sind. Also zum Beispiel verlässlich sein, kooperativ sein können, etwas delegieren können, Führungsverantwortung übernehmen, Sachen pünktlich abzuarbeiten. Also das sind alles Sachen, die man so weiche Faktoren, die dann später tatsächlich im Berufsleben sich auszahlen, auch Führungsverantwortung dann im Lebenslauf aufscheinen kann zum Beispiel. Und das zahlt sich auf den Gehaltszettel später aus.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, amerikanische Männer. Wie ist das bei den Frauen? Spielt da die Körpergröße auch eine Rolle?
Da deuten die Ergebnisse in eine ähnliche Richtung. Hier sind aber die Befunde nicht ganz so klar. Das liegt auch daran, weil zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten doch noch mehr Erwerbsunterbrechungen von Frauen beispielsweise da waren, die überhaupt nichts mit der Körpergröße zu tun haben und darum die Datenlage ein weniger unklar ist.
Ja, generell können wir ja sagen, es ist weiterhin so schlimm, dass es Frauen härter trifft im Karriereleben, nur weil sie eben eine Frau sind. Wie kann das sein, dass sich das weiterhin nur so schleppend verändert?
Ja, das ist ein sehr, sehr langwieriger und schwieriger Prozess. Und da gibt es ja viele traditionelle Erklärungen, also sei es praktische Erwerbsunterbrechung, was ich schon genannt habe, sei es plumpe Diskriminierung, sei es Spezialisierungen in bestimmte Faktoren. Die Verhaltensökonomie hat die letzten 15 Jahre ein weiteres Mosaiksteinchen, ich möchte betonen, einen zusätzlichen Erklärungsansatz gefunden, dass es zu sein scheint, dass Frauen sich weniger gern in Wettbewerbssituationen hineinbegeben und die muss man halt ab und zu mal über sich ergehen lassen, wenn man irgendwie aufsteigen möchte. Und das korreliert mit dem Gehalt. Und das ist ein kleines Erklärungsstückchen dafür.
Okay, dieser eine kleine Mosaikstein, da würde ich jetzt auch wieder den Finger heben und sagen, Frauenquote. Hilft da eine Frauenquote auch bei diesem Mosaikstein vielleicht nicht doch weiter?
Ja, da haben mich meine eigenen Forschungen eines Besseren belehrt. Ich habe früher gedacht, nein. Und heute ist meine Antwort ja. Wir finden, dass also Quotenregelungen ganz allgemein dazu führen können, dass Frauen stärker ermuntert werden, und zwar sehr, sehr gut qualifizierte Frauen, das ist ganz wichtig, ihren Hut in den Ring zu schmeißen, wenn es um eine Beförderung oder sonstige Konkurrenz um wichtige Stellen beispielsweise geht. Und das ist das, was wir aus gesellschaftlicher Sicht eigentlich wollen. Wir wollen die besten Leute in diesen Positionen haben und völlig unabhängig vom Geschlecht.
Das heißt, Ihre Forschung hat Sie zum Quotenbefürworter gemacht plötzlich?
Hat sie tatsächlich gemacht, weil ich glaube, das hilft sozusagen, tolle Frauen auch in die Wettbewerbssituation hineinzubringen, dass sie das annehmen können und sich wohler dabei fühlen tatsächlich. Was ich in letzter Zeit, dass ich das anschließen darf, sagen, unangenehm beobachte, ist, dass die Diskussion mittlerweile schon in manchen Gremien und Leute, mit denen ich spreche, so weit geht, dass sie sagen, Quotenregelung heißt heute, dass nur mehr Frauen genommen werden dürfen. Das würde mir zu weit gehen.
Okay. Matthias Sutter, Verhaltensökonom mit dem Buch Der menschliche Faktor. Ich danke Ihnen für die Zeit am Samstag.
Vielen Dank, Herr Günther.
Deutschlandfunk Nova.